Hallo Leute, heute haben wir den ersten Advent, also wir nehmen an einem Sonntag auf, der 3.12., der erste Advent um 9.27 Uhr, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, haben wir uns gedacht. Genau. Und der ein oder andere mag das vielleicht sogar schon an meiner Stimme hören, das ist heute auch wahrscheinlich so eine halb krank, halb Mimimi-Folge, aber... ich frage erstmal so rum hier, Thilo, wie geht's dir denn? Ich grüße dich, hi.
Ja, guten Morgen, Ingo. Ja, es wird so, heute wird's also irgendwas zwischen Mimimi und Reha, glaube ich, irgendwie so. Also wir sind beide, glaube ich, irgendwie voll im Eimer. Ja, du bist jetzt gesundheitlich angeschlagen. Ich hatte irgendwie eine super brutale Woche. Ich habe fast meinen Wochenarbeitsstundenpensum fast verdoppelt und so, und ich bin komplett im Eimer. Und wir sitzen hier, glaube ich, versuchen irgendwie händeringend noch so ein bisschen die letzten Regenerationsminuten und Stunden zu nutzen, bevor wir wieder arbeiten müssen. Ja, deswegen sitzen wir, glaube ich, also ich sitze mit Kuscheldecke hier und wir beide trinken Tee. Ja, also wir haben ja schon mal vor Monaten, glaube ich, gesagt, es wird irgendwann die Kuscheldecken-Winteredition kommen. Es ist die Kuscheldecken-Winteredition plus das Leiden der jungen Männer, ja. Oder mittelalten Männer, wie auch immer. Und ja, deswegen, also...
Ja, deswegen, aber, bei dir ist die Tasse am Start, bei mir ist die... Ich weiß nicht, ob man den Sound jetzt hören konnte, bei mir ist hier die Thermoskanne mit am Start.
Also es ist die Glockkanne so, ne? Vom Sound her, ne?
Ja, genau. Glock. Genau. Ja, sehr ja gut. Aber ist leider so. Also ich trinke hier auch so gerade so schön so einen winterlichen Tee in der Hoffnung, dass es meinem Hals irgendwann mal besser geht. Also wahrscheinlich wird man das ein bisschen heute hören. Sei mir dann verziehen, falls man da vielleicht das ein oder andere Mal sich dann auch mehrfach irgendwie räuspern muss oder mal gucken, ne? Wenn der Husten kommt, dann kann man die Mikros ja Gott sei Dank auch muten, wenn man dran denkt. An sich ist das ja wirklich eine, also ich persönlich mag ja Winter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich mag diese Ruhe, diese Stille. Gerade jetzt hat es bei uns hier in Niedersachsen fast die ganze Woche durchweg immer jeden Tag geschneit. Aber auch nur so viel, dass man sagen kann, okay, es ist leicht weiß draußen. Ne? Das ist jetzt nicht so wie in Bayern, wo jetzt der absolute Weltuntergang dieses Wochenende wohl war, ne? Wo man ja auch fast schon froh sein kann, da warst du ja auch diese Woche in der Region, dass du da noch von verschont geblieben bist, also rechtzeitig zu Hause warst, bevor das dann wohl so katastrophal geworden ist. Und irgendwie mag ich das. Ich gucke hier so aus dem Fenster raus, es sieht halt so ein bisschen diesig aus, weiß, ne? Und man hat so ein bisschen die Weihnachtsbeleuchtung vielleicht auch an, also die Weihnachtsstimmung ist da, die Erkältungsstimmung leider auch.
ja, das stimmt. Ja, ich mag das an sich auch, ne? Also wenn ich so drin im Warmen sitze und dann rausschaue, dann mag ich das. Wenn ich morgens um 6 Uhr irgendwie mich ins Auto setzen muss und ich weiß, ich muss 300 Kilometer nach Bayern fahren bei dem Wetter, dann denke ich immer, oh nee, gibt gerade coolere Sachen, die man vor sich haben kann, aber... Ja, ist halt so. Dafür, ne, habe ich, um mich da selbst zu pushen, habe ich deswegen halt meine kleine Hulk-Tasse und einfach super maskulin, den maskulinsten Tee, den es gibt, den Prinzessin-Lilifee-Tee reingemacht, ja, damit einfach so ein gewisser Gegenpol zu diesen Muskelbergen da besteht. Echt Spaß. Aber
irgendwie muss das kompensiert werden, ne?
Ja, genau, sonst ist es zu krass, ne? Also im 21. Jahrhundert, ne? Also
deswegen. Ja. Aber, deswegen hast du auch die Kuscheldecke an, ne? Oben den Slayer-Pulli, ne? Und unten ist das Tutu oder so.
Genau, ne? Weil man muss so ein bisschen die unterschiedlichen Pole muss man drin haben, so, weißt du?
Ja. Überhaupt, Hauptsache, man fühlt sich damit wohl.
Genau. Hast du es denn trotz aller Leiden der vergangenen Tage geschafft, was zu lesen?
Ja, ich hab einiges gelesen. Also, gestern war ich sehr damit beschäftigt, die Comicbeute noch aufzunehmen. Das hat einen halben Tag gedauert. Und ich glaube, jeder, der da allein das Thumbnail gesehen hat, hat gedacht, nur, oh Gott. Also, alleine du hast ja schon gedacht, so, oh Gott. Als ich dir das zugeschickt habe, ne? So, ist das dein Lesestapel oder ist das der Hall? Und da bin ich auch schon recht fleißig mit bei gewesen, ne? Also ich hab da schon einiges von weggelesen, sei es irgendwie das neue Schlümpfe-Album, das Spezial oder von Thunfisch den L, den zweiten Band, was mir auch sehr gut gefällt. Und ja, einige Sachen, die da schon so mit drunter gefallen sind. Ja, unter anderem auch vor ein, zwei Wochen, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt schon besprechen wollen, den Swamp Thing.
Ich hätte jetzt auch noch so einen, was ich zuletzt gelesen habe oder so, weil ich habe nämlich nicht so viel geschafft zu lesen, leider, ne, was mich sehr geärgert hat. Wir haben uns schon drüber unterhalten. Ich bin total unzufrieden mit meinem Lesepensum diese Woche. Ich hab nur ein Buch geschafft abzuschließen, aber da kann ich kurz mal drüber zumindest, möchte dir kurz mal von erzählen. Und zwar habe ich Fist of the North Star Band 5 von der Master Edition durchgelesen. Also das ist eine der wenigen Hardcover-Reihen, die ich auf Deutsch sammle, weil es gibt ja kaum welche. Also gibt auch im Englischen nicht so viele Mangas, die im Hardcover erscheinen. Das finde ich aber eine ganz tolle Veröffentlichung hier von Manga Kult. Die sind schön groß, nicht ganz so groß wie die Master Edition von Panini, aber trotzdem schön groß. Haben auch ein Backcover, was sich so Band für Band ergibt. Das sieht ganz schön aus im Regal. Und ja, es ist so eine Serie, die ich echt mag. Also für vielleicht so ganz kurz mal den Plot erklärt. Für diejenigen, die es nicht kennen, es ist so, man muss sich das so vorstellen, wenn du die alte Serie Kung Fu kennst, ja, mit David Carradine in der Hauptrolle, so, ich glaube, die ist aus den 70ern oder 80ern gewesen.
Ja,
ne?
70er
so
müsste das, glaube ich, schon sein, ja.
David Carradine zieht so als Shaolin-Mönch im Wilden Westen, also in Amerika, so durch die Gegend und ja, mit seinen Kung-Fu-Fähigkeiten tut er gute Taten. So, dieses Szenario kannst du eigentlich nehmen, nur verlegst du das Ganze in eine postapokalyptische Welt à la Mad Max. Dann hast du eigentlich so ganz gut ein Gefühl für Fist of the North Star, nur dass es halt ultra brutal ist und also ne, die Menschheit ist quasi nach einer Nuklearkatastrophe so untergegangen, lebt jetzt total verroht, ne, ähnlich wie bei Mad Max. Es ist irgendwie alles Lederjacken und wie das auch so für die Zeit, der Comic ist ja auch schon älter, typisch war, sind die also weiß nicht, was in diesem Fallout drin war. Scheinbar war es ein Testosteron-Fallout, weil alle trotz Ressourcenknappheit platzen alle vom Muskeln. Ja, also,
da waren dann Steroide mit drin.
Ja, genau, ne, so ein Steroid-Fallout oder so. Ne, das sind alles absolute Muskelberge. Und wir begleiten Kenshiro auf seinem Weg durch diese Welt. Und Kenshiro beherrscht halt eine Kampfkunst, das sogenannte Hokuto Shinken, womit er in der Lage ist, ja, so zentrale Nervenpunkte und Knoten beim menschlichen Körper zu treffen, wodurch er Sachen machen kann, wie dass die Köpfe platzen, die Hände gespalten werden. Er kann auch solche Moves à la Kill Bill Volume 2, hast jetzt noch 20 Schritte oder 30 Sekunden zu leben und dann platzt du oder so.
Das ist die ganz geile Kombination, die du jetzt gerade hast, weil du bei Kung Fu mit David Carradine warst und für die, die es nicht wissen, David Carradine spielt bei Kill Bill halt Bill.
Genau.
Und ne, da gibt es ja diese 5-Punkte-Herz-Akupressur-Technik.
Genau.
Ne?
Und sowas, das macht es halt auch, nur halt auch noch auf dem Level, dass du das Gefühl hast, das ist so Son Goku Metawesen levelmäßig so ungefähr. Ne, ist natürlich auch eine harte, also der ganze Charakter ist eine harte Anlehnung auch an Bruce Lee auf Steroide so irgendwie. Geht halt alleine schon los, dass seine Kampfposition, ja, das ist wirklich so diese klassische Jeet Kune Do-Haltung, die er halt auf jeden Fall auch so macht. Also da steckt schon auch so für Martial Arts Fans ein bisschen was drin. Und ja, es ist natürlich alles, der Manga ist ein absolutes Kind seiner Zeit, ja, bedient total viele Stereotype, ist aus heutiger Sicht total politisch unkorrekt, aber ich feiere es trotzdem irgendwie so, ne, also dieser Held, der dann da rumzieht und alle total barbarisch sind und er nimmt sie dann halt auseinander. Es gibt dann auch so noch so, es gibt, also die Geschichte hat nur klassische Motive irgendwie. Er war bei einem Meister in der Lehre, wo insgesamt, ich glaube, es waren 3 oder 4 Brüder, ne, die alle die gleiche Kampfkunst erlernt haben. Natürlich darf in der Tradition nur einer am Ende der Träger der Hokuto Shinken werden. Kannst du natürlich vorstellen, bei 4 Steroid Monsterbrüdern, dass die natürlich, dass da nicht nur gute Gefühle sind, dann gibt es auch noch eine Frau, in die alle vier verliebt sind und so. Also da, ne, also da ist natürlich Reiberei ohne Ende und dadurch hast du quasi auch im Laufe der Handlung Widersacher, auf die er trifft, sind dann auch teilweise seine Brüder und so. Aber ja, ich weiß auch nicht, also das atmet so einen Geist, der einfach zu mir spricht, so, wo ich einfach sage, das ist einfach cool. Das ist so ein richtig cooler, oldschooliger Trash, ne? Und ja, macht Spaß. So, das so viel. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich habe schon länger drüber geredet, als ich wollte.
Du, ich ja. Habe es mir gerade auf meine, ich gucke ja ganz gern bei Gebrauchthändlern. Ich habe mir gerade mal gedacht, ja, eigentlich finde ich das ja auch ganz geil, ne? Also Manga und Hardcover ist ja wirklich eine absolute Rarität und Seltenheit. Gerade wenn du dann noch so ein Spine-Bild hast, ne, wie man das so von diesen Collection-Sammlungen her so kennt, ne, die wir auch ja schon mal thematisiert haben. Habe ich jetzt mal gerade geguckt und auf dem Gebrauchtmarkt kriege ich den fast für 10 Euro weniger, den ersten Band. Also das triggert mich leider gerade schon fast wieder und ich denke mir, bist du jetzt wieder so doof und fängst jetzt schon wieder eine neue Nummer 1 an und sowas. Aber es kribbelt wirklich, es kribbelt leider.
Mal es auch cool ist, dass es ziemlich viele Farbseiten hat. Also es hat sowohl diese, ne, manchmal zu Beginn irgendwie so ein, zwei Farbseiten und dann hat es auch noch sehr viele Seiten tatsächlich, die so dreifarbig gestaltet sind, wo du dann neben dem Schwarz-Weiß noch ein Orange mit dabei hast, um Hautfarben oder Blutfarben oder sowas darzustellen. Mhm. Also das ist auch schon wirklich cool, muss ich sagen.
Okay. Ja. Hast du denn auch mal den den Realfilm gesehen von Fist of the North Star?
Den Realfilm glaube ich nicht. Ich habe welche von Zeichentrick, also von den
Es gibt ja einen Realfilm. Das ist so eine richtige Trash-Granate, irgendwie, ich glaube, aus Mitte der 90er.
Ja. Also ich glaube, den Trailer habe ich mal auf YouTube angeguckt oder so, aber ja. Ja,
okay.
Ja. Nicht richtig geguckt, genau.
Okay. Ja, komm, dann ich quatsch einmal ganz kurz hier über. Was ich wirklich mit als letztes gelesen habe, war halt hier die Schlümpfe, der Schlumpf, der vom Himmel fiel. Das ist ein ganz, ganz neuer Comic von den Schlümpfen, der jetzt gerade bei Thunfisch erschienen ist. Das ist nämlich ein sogenanntes Schlümpfen-Special. Und das bedeutet, wir haben hier halt nicht die normalen Zeichnungen, die wir so kennen, die sonst so die Schlümpfe so darstellen, wie sie halt so bei uns im Kopf verankert sind. Sondern hier durfte der Tebo, so heißt er, ran und im Grunde genommen so eine Art Eigeninterpretation machen. Also dadurch sehen die halt so ein bisschen, ich will fast sagen, noch karikaturesker irgendwie so aus. Ist eine ganz, ganz witzige Story. Wir haben hier so einen Schlumpf, der auftaucht, der sein Gedächtnis verloren hat. Also er kann sich überhaupt nicht mehr an irgendwas erinnern. Und er spricht auch nicht Schlumpf. Sondern denkt dann die ganze Zeit, was redet ihr denn? Ihr redet hier von Schlumpfen und Schlumpfig und so und so. Und dann versuchen die Schlümpfe plus eben auch Schlumpfine und Papa Schlumpf herauszufinden, was denn mit dem passiert ist. Und ich finde es halt super witzig, weil der Gag technisch echt ganz anders so ein bisschen spielt, als das so diese normalen Schlümpfe-Alben machen. So dem Typen wird halt mehrfach auf den Schädel gehauen, weil man immer denkt, naja gut, komm, du hast bestimmt eine Gehirnerschütterung, wenn wir da nochmal draufhauen, dann wird es wieder besser. Und diese ganze Reise zu dem Punkt, wo man dann eben erfährt, okay, was ist er wirklich? Ist er nach wie vor ein Schlumpf? Weil er sieht so aus, er riecht genauso, was auch thematisiert wird, was nicht unbedingt immer gut sein muss, so zu riechen wie ein Schlumpf. Und also der hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist, wenn man die Schlümpfe mag, wenn man eine ganz gute und witzige Unterhaltung haben möchte, für groß, für klein, dann kann ich den echt nur empfehlen. Und ich mochte auch diesen etwas anderen Stil, ne? Also bei Lucky Luke wird das ja auch schon gemacht mit diesen Hommage-Editionen und wo dann teilweise Lucky Luke ja in manchen Bänden sogar schon wesentlich ernster ist, weil dann da auch wirklich Leute drin sterben als in der normalen Albenreihe, wo man da immer so ein bisschen vorsichtiger irgendwie mit ist. Mag ich solche Experimente einfach, ne? Also das fand ich schon ziemlich cool und hier so sieht das auf der Rückseite aus. Macht echt Spaß. Also für jemanden, der, denke ich mal, in dem Bereich ganz gerne auch so funny und so liest, da wird das eine Empfehlung sein.
Ja, cool. Also das Cover ist irgendwie total überall so bei mir so im Feed und so aufgetaucht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also es war ganz interessant. Zumindest hatte ich es mir mal genauer angeschaut, weil ich halt fand, dass gerade der eine Schlumpf halt auch so überhaupt nicht typisch gezeichnet war, so irgendwie von der Optik. Und ja, es sieht ja schon so ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt so als Kind der Zeichentrickserie das irgendwie kennt. Aber ich bin jetzt auch bei weitem kein Schlumpfexperte.
Ja, also wir haben halt hier im Haushalt so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, so 10 Schlümpfe-Alben oder so, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und ich habe gedacht, irgendwie interessiert mich das einfach, gerade solche Special-Sachen, weil das kann natürlich ja auch mal echt in die Hose gehen, finde ich, ne? Dass man sagt so, nee, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Puristen da sagen, nee, das geht gar nicht, aber da ich für sowas halt immer irgendwie relativ offen bin, egal ob es jetzt da ist, egal ob das jetzt Lucky Luke ist oder zum Beispiel auch, dafür steht ja zum Beispiel, wenn man jetzt auf gewisse Comic-Reihen auch guckt, das DC Black Label, ne, dass man da ja dann auch einzelne für sich in sich abgeschlossene Geschichten hat, die nicht zu dem großen Gesamtkosmos bisher mit dazugehören, ne, und deswegen auch da macht mir das irgendwie immer wieder Spaß. Ne? Also da gehen zwar die Meinungen auch sehr auseinander. Ne? Es gibt dann welche, die sagen, nee, das muss schon zur Haupt-Continuity irgendwie gehören. Das muss mit in den Events enden und so. Und ich mag das aber, wenn man einfach für sich abgeschlossene und kreative Geschichten einfach mal so darbietet. Ne?
Mensch, jetzt hast du natürlich einfach schon so eine richtig smarte Überleitung gebaut zu unserem nächsten Thema, ja, also das ist ja, das hätte man sich ja gar nicht besser malen können, also in der Tat haben wir ja beide ein Werk jetzt gelesen, also wir sind ja jetzt nicht so hart unterwegs, dass wir das immer so minutiös planen, aber hin und wieder schauen wir ja schon so in die Vorschauen rein, wenn es da was gibt, wo wir sagen, ey, das könnte vielleicht für uns beide was sein, wollen wir uns das mal auf die Liste setzen, ne, und wir quatschen drüber. Und das war ja so ein Werk, ne, wo wir irgendwie vor 1, 2, 3, 4 Monaten, glaube ich, mal so drüber gestolpert sind, dass wir gesagt haben, hey, das könnte was für uns beide sein. So, ne, und du hast es jetzt schon so vom Kontext her ja schon so angesprochen. Wir haben ja beide jetzt zuletzt gelesen Swamp Thing, Green Hell. Von Jeff Lemire geschrieben, gezeichnet vom großartigen Doug Mankey. Ja, die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin ein Fanboy. Was ein Black Label Titel ist. Und zwar ein, ich nenne sie ja dann gerne Black Label Exclusive. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die unter Black Label firmieren, die aber einfach nur irgendwie Reprint-Veröffentlichungen sind, so von Vertigo oder was weiß ich, wo man jetzt gerade keine Ahnung hatte, dann packen wir es irgendwie jetzt mit das Banner halt drauf. Ja. Aber das ist ja jetzt wirklich eine Serie, die als Konzeptserie für das Black Label geschrieben, gezeichnet, konzipiert wurde.
Bei den Omnibussen, so als Experte, muss ich jetzt fragen, da ist, glaube ich, sogar der Doom Patrol, ne, unter DC Black Label, glaube ich,
viel. Ja, ne? Genau. Also alles, was die jetzt so im Vertigo-Bereich machen, das kriegt heutzutage einen Black Label-Sticker. So, du kannst, also es ist auch witzig, bei den Reprints dann tatsächlich zu sehen, weil du, jetzt nur nehmen wir mal irgendwie Beispiel, du hast Hellblazer was eigentlich. Genau, du hast oder sowas wie Preacher, wenn du dann in die ursprünglichen Omnis oder Absolute Editions, hat noch das Vertigo-Logo und die Reprints kriegen dann halt das DC Black Label-Logo. Mhm. Ne? Also da ist es halt tatsächlich, sind das meistens einfach nur Reprints von Vertigo-Sachen oder so. Ne? Also deswegen habe ich ziemlich viele Sachen mit Black Label hier stehen, die aber eigentlich also nicht in dem Sinne Black Label sind, so wie jetzt wie jetzt der Swamp Thing, genau. Ich würde vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen mit der Handlung einsteigen, wenn du magst, und du ergänzt mich, weil ich glaube, bei dir ist es so, also bei mir ist fast, glaube ich, noch ein bisschen länger her, weil ich habe die englische Version gelesen, du die deutsche Version, und ich habe es nicht geschafft, komplett durchzuhalten, bis dein Buch da war, weil ich so gespannt drauf war. Also das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Welt, ne, kann man sagen, eine Welt, die sich im Niedergang befindet. Hier, glaube ich, eher so durch ökologisch Umwelt Entwicklung, sage ich mal, dass die Menschheit einfach den Planeten so ausgebeutet hat und sowas, dass alles im Niedergang begriffen ist. Die letzten Menschen fristen aber so postapokalyptisch typisch so ein ganz kärgliches Dasein, so irgendwas zwischen Waterworld hatte ich so ein paar Vibes irgendwie, ne, weil halt die Intro-Szene auch so losgeht, ne, auf dem Wasser. Also Ressourcenknappheit, so das, was man halt so kennt. Natürlich gibt es dann auch immer wieder ein paar Stärkere, die die normalen Menschen sozusagen noch irgendwie ausbeuten und sowas, ne, also das Recht des Stärkeren durchsetzen. Wir lernen da Donnie kennen, ein Vater so in den 30er, 40ern, würde ich ihn jetzt mal schätzen, mit seiner jungen Tochter Veronica, ich glaube, Kosename Ronnie. Die in dieser Gemeinde, ich glaube, es sind sogar die letzten Menschen überwiegend, lebt und da irgendwie halt versucht, klarzukommen. Und ja, diese Gemeinde wird, wie gesagt, von ein paar anderen Leuten terrorisiert, ausgebeutet. Und diese Situation eskaliert irgendwann, also sprich, diese Gemeinde lehnt sich gegen diese anderen auf. Ne? Diese andere Gruppe hat mich so ein bisschen hier an die Negan-Gruppe so ein bisschen erinnert. So, ne? Also gegen die lehnen die sich auf jeden Fall auf, weil die halt, ne, keinen Bock mehr haben, da von denen irgendwie geknechtet und gebeutelt und tyrannisiert zu werden. Und gleichzeitig passiert sozusagen etwas, dass das Grün, also das, ich will mal sagen, das Konzil der Elemente, aber das passt nicht. Wie heißt das nochmal? Sag mir, gib mir nochmal die Konklave des Grün. Ach, du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Der Teil, der eigentlich seit Alan Moore Teil der Swamp Thing Lore ist, ne? Da gibt's ja die, sag ich mal, diese Präsenzen des Grüns, die teilweise auch vorherige Swamp Things waren und sowas, die so ein bisschen die Interessen der Natur oder die Geschicke der Natur lenken und für die ja das Swamp Thing sowas wie ihr Avatar ist auf Erden. Die beschließen auf jeden Fall, während du den speziellen Begriff raussuchst, die beschließen auf jeden Fall, dass es jetzt genug ist mit der Menschheit, ne, weil die dafür gesorgt haben, dass die Mutter Natur sozusagen am Rande des Aussterbens ist, und deswegen wollen sie einen Schlussstrich unter die Menschheit ziehen und denen sozusagen den Todesstoß verpassen. Und dafür erschaffen sie ein neues Swamp Thing, was dann tatsächlich auch sozusagen sich just in dem Moment, wo die Situation zwischen diesen Dorfbewohnern und diesen Menschen, dieser Gruppe, die sie tyrannisiert, eskaliert, sich manifestiert und einen dieser Leute übernimmt und sich als neues Swamp Thing dann manifestiert. Und den Moment fand ich alleine ziemlich episch, weil wir quasi ein Swamp Thing als Antagonisten erleben, der aber mal direkt richtig zu 180 Grad aufdreht und wirklich mal richtig Amok läuft und sowas, was schon beängstigend war. Und ja, Donnie kann sich dann zusammen mit seiner Tochter in so einen abgelegenen alten Leuchtturm flüchten, wo sie auf einen alten Eremiten treffen, der da irgendwie so ein etwas wirscher Kauz, ne, so auf den treffen, und dann erfahren wir, es ist natürlich John Constantine. Wie sollte es auch anders sein, der dort so ein bisschen abseits von dem Rest da irgendwie vor sich hin brödelt. Ein gealterter Konstantin, der aber immer noch Kette raucht und sowas, tatsächlich auch immer noch eine Krawatte anhat, glaube ich. Und dem erklären sie dann die Situation, und daraufhin ruft der dann Alec Holland, das klassische Swamp Thing, der gerade in so einer Art Utopie lebt mit Abby und seiner Tochter, die es dann jetzt in dem Zeitpunkt gibt, ne, eigentlich erlebt quasi so seinen persönlichen amerikanischen Traum, hat sich zurückgezogen und darf da jetzt mit seiner Familie einfach ewiges Glück haben. Und ja, Konstantin, wie er so ist, ne, er ist ein kleiner fieser Drecksack, holt ihn da halt raus, weil sie brauchen seine Hilfe. Und dann beginnt eigentlich so eine Geschichte, dass halt Swamp Thing wieder zurück auf die Erde kommt und versucht, gegen die Kräfte des Grüns und übrigens auch später des Rots und auch des Todes, also diesem Triumvirat dieser Kräfte, wie man das auch schon aus dem Scott Snyder Run kennt, versucht, gegen die letzten Reste der Menschheit zu beschützen. Und dabei würde ich dann auch die Beschreibung des Plots schließen.
Ja, das ist ja super detailliert. Also das Ding ist, ich habe jetzt gerade noch mal versucht herauszufinden, weil es ist, wie du schon sagst, das Konzil oder das Konsul, ich komme gerade nicht drauf, ich finde es auch komischerweise nicht. Dabei habe ich letztens erst noch die, gut, ist aber dann auch wieder zu lange her wahrscheinlich, man hat dann zu viel gelesen, die zweite Deluxe ja von Alan Moore gelesen. Also
auf Englisch habe ich es. Auf Englisch heißt es, fällt mir jetzt in der Sekunde an, The Parliament of Trees. So heißt es auf Englisch. Ist das das Parlament der Bäume, des Waldes? Das
stimmt. Das, Moment mal.
Auf Englisch ist es Parliament of Trees. Aber das ist mir jetzt gerade, während du geredet hast, spontan kam es jetzt wieder.
Genau, auf Englisch Parliament of Trees.
Ja. Konzil der Bäume? Ach, ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie so. Ich komme gerade nicht drauf. Das steht auch irgendwo da drin, aber glaubst du, ich habe das jetzt so auf die Schnelle gefunden? Also ich fand's halt ganz cool, weil ich dann gemerkt habe, dadurch, dass ich ja erst vor kurzem diese zweite Deluxe gelesen habe von Alan Moore, also ich bin jetzt da vorsichtig. Ich würde sagen, dass dieser Titel in dem gleichen Kosmos von Alan Moore spielt, oder nicht? Das ist im Grunde genommen... Das ist ein Zukunftsableger davon. Also ich lehne mich da jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, weil ich sehe all das, was ich aus Alan Moores Run so kenne. Und für mich ist das im Grunde genommen nochmal, es ist ja im Grunde genommen so eine Wiederauferstehung von Alec Holland, ne, als Swamp Thing. Und ich fand das mega geil. Also es liegt aber auch ein bisschen insgesamt an dem Format. Also ich liebe dieses überformatige Albumformat, Hardcover, ne, sowohl bei dir in Englisch als auch hier auf Deutsch. Da sind ja alle drei Issues eben drin und jetzt nicht in Einzelalbenform veröffentlicht worden. Ich finde das, richtig, richtig stark und gerade so dieser Body-Horror, der da drin auch einfach gezeigt wird, ne, so von irgendwelchen Verwesungsgraden von irgendeiner Möwe, wie die Natur sich die wieder zurück einverleibt und nachher dann auch quasi das böse Grün agiert und du teilweise so kongeniale Splash-Pages hast, wo du diese grünen Greifarme hast, die überall rumgehen und dann werden die Leute irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen hart und brutal, aber irgendwie schon fast regelrecht zerfetzt irgendwie, ne? Also da war ich ein bisschen geplättet, ne? Und wenn man das so in diesem großen Albumformat vor sich liegen hat, dann ist das nochmal umso wuchtiger. Also natürlich würde ich bei so einem Paperback wahrscheinlich auch schon sagen, so wow, aber das ist halt wirklich so cool. Ja, genau, du hältst es gerade in die Cam. Ja, man kann es auch sehen. Das ist einfach geil, weiß ich nicht. Das macht einfach Spaß.
Ja.
Richtig, richtig cool. Und das von Jeff Lemire, ne, der für den einen oder anderen in letzter Zeit ja nicht ganz so mehr auf der Höhe war. Aber ich würde auch sagen, hier liegt es wahrscheinlich weniger an Lemire als mehr an Doug Mankey, weil die Zeichnungen einfach echt on top sind.
Also Doug Mankey haut, also ich meine, Doug Mankey ist immer gut, ne? Aber hier merkt man auch, finde ich, und das ist, glaube ich, eine Konstante, die sich bei vielen dieser Black-Label-Titel auch durchzieht. Also der hat hier, glaube ich, auch Zeit bekommen. Ja, also der war hier nicht auf diesen Monatsturnus verhaftet. Ich habe auch was davon gelesen, dass zwischen dem zweiten und dritten Issue auch irgendwie damals, glaube ich, ein Jahr oder so fast vergangen ist. Ja, also dass die entstehen da ein bisschen anders. Hier haben wir übrigens mal noch den alten Konstantin, ja, wie man sozusagen in seinem Schaukelstühlchen das erste Mal auf ihn stößt.
Das war für mich nämlich so der Moment, wo ich dann dachte, oh, okay, also das ist wirklich von Alan Moore irgendwie abgeleitet.
Und das würde ich auch mal noch ganz gerne reinzeigen, weil das ist sozusagen die, die Welt, sein eigenes kleines Paradies, ne, wo er mit seinen Lieben eigentlich, bis ihn Konstantin da rausgeholt hat, glücklich sein Dasein gefristet hat.
Das stimmt, das ist auch geil, der Humor, ne? Dieses so, ey, verpiss dich, ich will wieder zurück, so.
Ja, ne? Ganz genau, ne? Also, ich habe da auch drüber nachgedacht, es liegt jetzt vielleicht daran, also ich will dir nicht widersprechen, ich würde es so ein bisschen aus meiner Sicht ergänzen. Ich glaube, dass, also ich, nochmal, ich möchte dem nicht widersprechen, aber nach Alan Moore hatten wir ja auch, ne, im New 52 noch einen großen Swamp Thing Run, den, der mich halt geprägt hat. Das ist auch mein persönlich mein erster Berührungspunkt mit Swamp Thing gewesen, nämlich der Scott Snyder Run. Und ich habe halt das Gefühl so ein bisschen, also wenn man die New 52-Ära sieht, die allerdings natürlich vom Konzept her sehr stark an das Alan Moore Swamp Thing anknüpft, vor allem den Body Horror, weil es das wirklich auf den Next Level damals getrieben hat. Also als ich das damals gelesen habe, war das ja schon, wow, was, ne? Das sind Superhelden-Comics, krass. Mhm. Also wenn man für vieles, wofür man heutzutage auch berechtigterweise einen Immortal Hulk feiert oder sowas, das hat Scott Snyder in Swamp Thing auch schon gemacht, muss man fairerweise sagen. Und also ich habe halt das Gefühl, weil das war ja damals so, dass Scott Snyder Swamp Thing geschrieben hat und Jeff Lemire hat Animal Man geschrieben, aber das waren Partnerserien, die quasi sich auch gekreuzt und berührt haben, ne? Also die haben zusammengehört. Und ich habe halt das Gefühl so ein bisschen, dass dieses Swamp Thing Green Hell, das ist so das Last Night on Earth, was Scott Snyder geschrieben hat für seinen Batman. So ist dieses Swamp Thing Green Hell eigentlich, also ich habe das als Fan des New 52 Runs, habe ich das richtig gefühlt, dass das für mich jetzt nochmal so ein Abschluss irgendwie war. Ne? Und ist mir auch ehrlich gesagt egal, ob das jetzt offiziell Kanon ist oder nicht. Das auch so ähnlich wie bei Last Ronin, bei den Turtles. Ich nehme das für mich als so eine Art mögliche Schlussgeschichte. Ne? Diesen Schluss wird man niemals erreichen, weil natürlich immer laufend neue Geschichten zu Swamp Thing hoffentlich ja auch noch kommen werden. Aber das könnte so ein möglicher Endpunkt sein. Und das hat mir echt gut gefallen, weil das wirklich, also deswegen auch mal so mein Appell für die Leute, die irgendwie Fan des New 52 Runs waren, das ist auch für euch. Also das ist für die Fans von dieser Zeit. Aber man, genauso kann man das, glaube ich, auch wirklich toll finden als Fan des Alan Moore Swamp Thing Runs, also ja,
Wahnsinn. Ich meine, man kann ja ganz glücklich sein, der New 52 Part, der fehlt mir halt leider noch, aber wenn man jetzt mal guckt, dass, ich weiß nicht, ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass Swamp Thing eigentlich so das große Ding in Deutschland irgendwie ist, aber da muss man schon gestehen, da haut Panini, finde ich, ordentlich so raus, ne? Zwar nicht stringent in einem gleichbleibendem Format, ne? Wenn man jetzt guckt, den Swamp Thing Classic, der ist ja als wirklich Standard Omnibus, ne, mit ja. Dust Jacket hier bei uns irgendwie erschienen. Der müsste ja vor dem Alan Moore Sachen dann spielen, ne? Da haben wir die Alan Moore Deluxe Editions, dann haben wir ja, glaube ich, diese Deluxe Edition von V-Ram, ne? Oder wie er auch heißt, ne? Der dieses Ram-B. Vermächtnis des Grüns oder sowas, glaube ich, gemacht hat, ne? Ja. So wie das sich schimpft. Das spielt aber, glaube ich, dann nach New 52, ne? Irgendwie.
Ja.
Von und demnächst kommt da, glaube ich, noch irgendein Swamp Thing Deluxe raus, ja. Ne? Aber ich weiß gar nicht mehr welcher.
Also ja, weil es mehrere Sachen sind. Da kommt einmal dieses, ich glaube, Tales of the Swamp Thing. Das waren wohl irgendwie, das sind aber auch wieder irgendwelche Kurzgeschichten, die so lose, teilweise vor, teilweise nach Alan Moore sind. Ne? Wieder eher so unzusammenhängende Gruselgeschichten, nicht chronologisch. Ne? Also das ist eher so für den Fan, der auch, sag ich mal, die Classic Collection, die ich übrigens auch noch nicht habe, muss ich gestehen. Also ich bin da, weil ich da mich immer noch nicht entscheiden kann aus sammlerischer Sicht. Es gibt quasi so zwei Varianten. Es gäbe halt, also der Omnibus-Sammler in mir sagt, kauf dir diese Classic Collection. Der Besitzer der drei Alan Moore Absolute Editions sagt, kauf dir die Bernie Wrightson Len Wein Absolute Edition und stell sie davor. Das ist halt, deswegen konnte und deswegen, ich kann mit dem Widerspruch nicht umgehen, nein, Spaß, aber aber ja, also da kommt echt einiges, das stimmt. Ich finde, ich würde mir trotzdem wünschen, wirklich auch für diejenigen, die es im deutschen Format oder in der deutschen Sprache lesen möchten, so wie du, dass sie halt auch endlich mal Scott Snyder und Charles Soule, dass sie das endlich mal bringen würden.
Das,
ne?
Also, das würde ich mir auch wünschen. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist im Februar nächsten Jahres, kommt Swamp Thing Geschichten aus dem Sumpf plus mehr Deluxe Edition, so
nennt genau, sich das. Genau, das ist das. Ja, genau. Ja. Nee, aber hat mir gut gefallen und also Doug Mankey, was der hier auch Artwork-technisch rausgehauen hat. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist so ein typisches One-Take-Buch. da brauchst du kein Lesezeichen für, da setzt du dich hin und das liest du eigentlich mehr oder weniger in einem Rutsch durch.
Ja. Sofort, also ja. Weil du einfach gebannt, gefesselt bist, das lässt sich nicht los, also das legt man nicht weg. Also das ist wirklich so ein Ding, das kann ich uneingeschränkt jedem empfehlen. Vielleicht, ja gut, ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde, der Swamp Thing noch nie gelesen hat, weil ich glaube, dann fehlt vielleicht so ein bisschen der Kontext, was ist das für ein alter Mann? Ja. Was macht der da, ne? Warum holt er die komische Sumpfding wieder zurück? Aber ich sag mal, jeder, der schon mal irgendwo Swamp Thing gelesen hat, sei es eben New 52, Alan Moore oder irgendeine andere Story aus diesem Kosmos, ich denke mal, der sollte auf jeden Fall in Green Hell reinlesen. Also das lohnt sich.
Ja. Ja. Also ganz dicke Empfehlung von uns, ja. Würde ich sagen.
Ich werde dich jetzt mal gerade kurz ein bisschen überraschen, weil wir das gar nicht besprochen haben, dass wir das machen. Aber weil wir jetzt gerade schon mit dabei waren, vielleicht hast du es ja noch im Kopf. Es ist ja jetzt gerade die Panini-Halbjahresvorschau rausgekommen.
Ja.
Und ich habe mir gerade gedacht, weil ich die gerade auch offen habe und wir das jetzt gerade angekündigt haben, dass dann zum Beispiel diese Deluxe Edition erscheint, wollte ich dich mal fragen, hast du aus dieser Vorankündigung für die Panini-Halbjahresvorschau, hast du da eventuell irgendwie Favoriten oder auch bist du grundsätzlich damit zufrieden? Ich kann dir den Link auch gerne sonst hier gerade in den Chat einfach mal reinschreiben, ja, damit du den hast.
Ja, schick dir mal gerade,
soll ich über WhatsApp schicken oder über?
Ja, schick dir mal gerade über WhatsApp,
damit ich. Ich weiß, ist jetzt gerade, man merkt so, wie toll das heute vorbereitet ist.
Irgendwas machst, ne?
Ich weiß alles. Ja, ich weiß. Aber wir haben ja heute auch gesagt, wir haben heute so eine Mimimi, wir irgendwie nicht ganz so auf der Höhefolge und wir switchen einfach mal so ein bisschen. Das ist die Folge ohne Struktur heute so ein bisschen.
Okay. Ich war schon sehr unterwältigt. Also ist jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, krass, ne? Also da für mich ist es nach wie vor echt nicht so richtig stringent und nachvollziehbar, was Panini da macht. Mir fehlt komplett der rote Faden, jetzt so speziell im Collected Edition Game, nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien sie da irgendwas machen. Also natürlich, das habe ich dir ja auch schon gesagt, klar, Aquaman von Geoff Johns ist ein Pflichttitel, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt eine Deluxe-Edition, wir auch schon drüber geredet haben, wo mein Vorschlag wäre, dass wir die uns auch näher anschauen, und das ist Batman Under the Red Hood. Es liegt halt auch daran, dass ich gerade jetzt erst wieder den Red Hood and the Outlaws New 52 Run gelesen habe. Also die möchte ich gerne lesen. Ich denke mal, ich werde sie auf Englisch lesen, aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, wo ich sage, das finde ich gut, dass das hier kommt. Eine Sache, und ja, es gibt zwei Sachen, die ich auch tatsächlich so interessant finde, zumindest so im ersten Moment, dass ich sie mir wahrscheinlich holen würde. Das eine ist, ich finde es jetzt nur gerade nicht, also auf jeden Fall bringen sie hier diesen Detective Comics New 52 als Omnibus.
Ja.
Das finde ich ziemlich geil. Hier hat Batman Detective Comics die New 52 Era Deluxe Edition.
Das ist, glaube ich, auch fast mit einer der interessantesten Ankündigungen, weil ich meine, es gibt nicht mal einen US-Omnibus. Ne?
Genau, also das ist das, was ich auch gerade sagen wollte. Das ist halt schon spannend. Man muss halt auch dazu sagen, das war jetzt auch nicht so mega Material. Also für mich wäre das auch wieder so ein reines Upgrade. Also ich habe die Hefte tatsächlich komplett auch hier stehen. Aber so ein bisschen als New 52-Fanboy wäre das halt durchaus was, ne? Wo ich eigentlich nachschauen müsste.
Mhm.
Und ansonsten finde ich den, also jetzt so aus dem Kopf, danach kannst du ja mal was sagen, und ich gucke dann nur noch mal ein bisschen genauer nach. Also ich finde noch den, also was ich mir auf jeden Fall holen werde, ist der Daredevil Frank Miller Omnibus, den sie hier merkwürdigerweise als Volume 2 betiteln. Ich vermute aber, dass sich dahinter der Frank Miller Daredevil Companion Omnibus im Englischen verbergen wird. Mhm. Und der hatte quasi so die Stories drumherum, danach, davor. Das war nicht mehr so der ganz chronologische Run. Da sind dann auch hier diese Einzelsachen, die zum Beispiel Marvel Must-Have von Frank Miller erschienen sind, die sind da mit drin und so. Und da ich halt den ersten Omnibus mir auf Deutsch geholt habe, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ne, so älteres Material vor 2000 hole ich mir dann doch lieber auf Deutsch, aufgrund der sprachlichen Intensität. Da würde ich mir den zweiten tatsächlich, also den kaufe ich mir.
Ja, aber mir geht es ja ähnlich wie bei dir. Ne? Also der Omnibus von Geoff Jones, der Aquaman, der wäre halt interessant. Das mit den Detective Comics auch, weil ich da wirklich bisher noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. Von daher bietet sich sowas dann ja irgendwie eigentlich auch soweit ganz gut an. Bei dem Swamp Thing müsste man mal gucken. Also auf lange Sicht würde ich schon ganz gerne mal fast alles haben, was so Swamp Thing technisch irgendwie rauskam. Deswegen ist zwar immer dann schade, dass diese Formate so sprunghaft sind, ne, von Deluxe Edition zu Normal zu Omnibus, ne. Das kreiden wir ja auch immer so ein bisschen an, einfach in dieser Gesamtgeschichte. Was ich nicht so ganz verstehe, also entweder habe ich es übersehen, in dieser Halbjahresvorschau, oder es ist irgendwie unter einem anderen Namen gelistet. Ich persönlich freue mich auch, das ist dann zwar leider auch wieder so ein Einzelbänden, die Veröffentlichung auf Wonder Woman Historia, weil das ist auch DC Black Label und das sieht einfach, also ich kann das nicht mal beschreiben. Das sieht auf einem künstlerischen Niveau aus, als ob das irgendwie so Renaissance-Malerei irgendwie wäre. Also das, wie gesagt, da müssen wir noch mal drauf eingehen, wenn man das mal irgendwann hat. Auf Englisch gibt's das, glaube ich, schon komplett mal nicht auf US. Und laut der Amazon-Listung soll es eigentlich am 1. Januar 2024, wobei ich das Datum als sehr schwierig erachte, das ist wahrscheinlich nur so ein Platzhalter-Ding. Entschuldigung, auf jeden Fall, wenn ich nämlich in das Vorschauprogramm reingucke, dann steht da nur Wonder Woman Dawn of DC, Band 1 von 4, aber das wird es ja nicht sein. Also dieses Historia ist eigentlich 1 von 3 und deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass das irgendwie in dieser Liste nicht mit auftaucht. Also das, ja, also nach wie vor für mich Batman, hier Gargoyle von Gotham wird ja weitergeführt, ne, da freue ich mich auch drauf, was so DC Black Label technisch dann so abgeht und es kommt ja auch die ein oder andere Deluxe Edition von zum Beispiel von Batman, das erste Jahr, muss man dann aber auch gucken, was beinhaltet das, wie groß ist das, wie fällt das denn aus und
ja. Das ist nicht Batman die ersten Jahre?
Ja, die ersten Jahre, Entschuldigung, genau. Und auch von David Finch kommt ja auch der The Dark Knight dann als
Deluxe Edition. Das ist zum Beispiel auch sowas, was mich wieder ärgert. Ja, also dann mach doch bitte einen richtigen The Dark Knight. Also das war ja eine Heftserie, The Dark Knight. Die hatten dann ja zu New 52 einfach halt, weil es so schön ist, 3 Batman laufende Heftserien gemacht. Also nur Solo-Heftserien, weil 1 oder 2 reichen ja nicht, plus die Team-Ups. Also gab es Batman, Detective Comics und Dark Knight. Mhm. Und das ist sowas, also ich meine, du weißt ja, ich bin David Finch Fanboy. Das wäre total geil, aber dann mach doch bitte, also David Finch war, glaube ich, die ersten 5, 6 Hefte war der Autor und Zeichner. Dann hat irgendwie Greg Hurwitz übernommen als Autor. Dann hat glaube ich, den zweiten Trade noch David Finch mitgezeichnet und danach hat Greg Hurwitz weitergeschrieben und es kamen andere Zeichner rein. So also grob, glaube ich, war das so, ja. Mhm. Und dann denke ich mir, wieso macht ihr das? Macht doch stattdessen einen richtigen The Dark Knight Omnibus mit dem gesamten Run, so wie bei dem Detective Comics Omnibus, so, ne? Also das sind wieder so Sachen, die ich nicht verstehe. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ne? Ein anderer Titel, rein inhaltlich, der mich fast am meisten auf dieser ganzen Vorschau catcht, ist Punisher von Greg Rucka. Ja, dann denke ich so, wieso macht ihr daraus eine Deluxe-Edition, Deluxe-Edition meine ich jetzt halt, ne? Eine Deluxe-Edition, wo ihr doch davor den Punisher von Garth Ennis in 4 Omnibussen gebracht habt. Dann macht, jetzt gibt es doch da draußen relativ viele hoffentlich viele deutsche Comics-Sammler, die diese 4 deutschen Panini-Omnibusse da stehen haben.
Die gibt es bestimmt. Aber ja. Man kann ja in dieser Liste allgemein ja ankreiden. Ich glaube, wenn ich es nicht überlesen habe oder übersehen habe, kommt doch nicht ein einziger Marvel-Omnibus raus, oder?
Doch, der Daredevil.
Ach, der, ja, okay, das geht halt aus dieser Liste wieder nicht richtig hervor, ob es ein Omnibus ist, ne?
Ja, also ja, das ist, aber das ist ja das Thema, dass sie, ja, mit dem Namen.
Naja.
genau, nee, aber das stimmt, ne? Und deswegen, also das finde ich halt so schade, weil das ist dann so wieder, ich meine, es gibt vielleicht auch viele, die sich jetzt denken, boah, worüber regt der Thilo sich auf? Mir ist das völlig egal, ob da ein Omnibus neben dann einer Deluxe-Edition steht. Gibt, glaube ich, aber, ich zähle dazu, auch relativ viele, die sagen, wenn ich jetzt schon 4 Punisher Omnibusse stehen habe, dann hätte ich auch gerne Greg Rucker als Omnibus daneben stehen und nicht irgendwie als ein Hardcover mit einem Flatspine. Ja. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau, vielleicht muss man auch das so sehen, dass man sagt, man muss sich freuen, dass überhaupt Material so veröffentlicht wird, kann vielleicht auch ein Standpunkt sein. Ich habe halt nur mal meine Meinung ausgespeichert, so, weißt du.
Ja, du, wie gesagt, alles in Ordnung. Also ich bin eher überrascht, dass man für ein komplettes Halbjahr dann, was Marvel angeht, nur ein so ein Omnibus hat. Also entweder, weiß ich nicht, laufen diese Marvel-Omnibusse nicht bei Panini oder ich kann es nicht anders erklären. Ne? Also ich habe ja auch das Ding, ne? Also ich habe so eine, da kommen wir heute irgendwie auch nochmal drauf zu sprechen, ne, dass wir gewisse Wünsche und Träume oder sowas haben und ich habe halt auch so eine komplette Liste mit Omnibussen und so. Und das ist, wenn ich da mal gucke, natürlich hat man da mittlerweile von Spider-Man diese Classic-Omnibusse drauf, ne? Aber ey, ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass man irgendwie was von JMS oder sowas hätte, ne? Also das, was du teilweise auf Englisch schon hast, ne? Es ist natürlich sinnvoll, vielleicht, wenn man das so veröffentlichen möchte, dass man dann irgendwo beim Ursprung einfach anfängt und sich dann so durcharbeitet. Aber so, ja, weiß ich nicht, so richtig erkennen tut man das durch das erste halbe Jahr dann leider jetzt irgendwie auch nicht durch diese Vorankündigung, ne? Und gerade auch, was das angeht, wir haben ja jetzt gerade ganz viel über DC geredet, was wir so, ne, auch das hier und das hier, das ist ja alles sehr DC-lastig, ne? Bei Marvel, wenn ich so drauf gucke, da weiß ich nicht. Also es ist irgendwie sehr verhalten.
Ja, das leider. Stimmt. Das stimmt. Ja,
also bei mir kommen halt noch die Star Wars Sachen mit dazu. Die sind in dieser Halbjahresvorschau bis Band 80 gelistet, die bis Ende Mai gehen. Tatsächlich auch erstmal nur bis Band 80. Bin mal gespannt, ob es dann dabei bleibt oder nicht. Ja, also das wird auch nochmal so das Ding sein, ob es dann damit weitergeht. Ne? Oder was stimmt, was glaube ich kommt. Ist, glaube ich, oder war das jetzt schon irgendwie, kam nicht eine Deluxe Edition auch nochmal von Darth Vader oder sowas raus irgendwie? Oder ist der jetzt, oder ist die raus? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Star Wars Comics, Darth Vader Deluxe, genau, ja. da ist der zweite Band zumindest gelistet. Für, jetzt gucke ich gerade mal, auch Mai 2024. Und der erste ist, glaube ich, schon raus, ne? Und das sind dann auch immer so Sachen, wo ich dann denke, wofür? Also wofür macht man davon eine Deluxe Edition, weil du hast die Heftsammler, du hast die Trade-Sammler, du hast die Comic-Collection-Sammler, so wie bei mir, und dann bringt man davon nochmal eine Deluxe Edition, wo ich dann auch denke, warum? Die hat doch jeder schon. Also das ist so, weiß ich nicht, also.
Ja, also ich würde dir grundsätzlich erstmal widersprechen, weil ich persönlich das schon so, also ich bin trotzdem allerdings, also emotional bin ich bei dir. Widersprechen würde ich vom Abstrakten her, weil ich persönlich gerade vom US-Markt her das völlig normal finde, dass mir ein Comic in unterschiedlichen Formaten angeboten wird. Das ist ein bisschen wie im Autohaus, ja. Da gehen zwei rein, beide brauchen ein Auto, der eine braucht aber einen Kleinwagen, der andere braucht für seine Großfamilie einen Kleinbus. Ja, beides ist ein Auto, aber unterschiedlich von den Anforderungen her. Und so ähnlich sehe ich das mit den Formaten. Der eine möchte in Trades haben, der andere Single Issues, der andere Omnibusse. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes.
Nee, vor allem, warte kurz, ich hätte es ja auch gerne in Trade-Form. Ja. Aber das ist halt dann immer so eine Sache, wenn sowas nach solchen Kunden. Ja, oder meinetwegen, genau, also besser gesagt in so einer Omnibus-Form, ne? Gut, genau. Klar, wir haben, die Deluxe-Edition ist ja kein Omnibus, das ist ja auch wieder nur so ein Hardcover-Sammelding, ne? Eben wie die von Swamp Thing zum Beispiel. Ich bin dann aber eigentlich dann eher angefressen, dass sowas dann rausgehauen wird, nachdem diese Dinger in der Collection halt dann aufgetaucht sind, ne? Wo ich dann denke, hätte ich deswegen das erst eher gewusst, hätte ich
mir auf den Bogen kriegen, wo ich sage, da stimme ich dir nämlich zu, vor allem, wenn man das dann nämlich auch noch, also A, hast du dann Kunden, die jetzt gesagt haben, okay, ich hole mir die Collection, weil es gibt ja sonst nichts. Es gibt ja nicht wie im Englischen, wo sie schon seit einer Weile dabei sind, von Marvel das als Omnibusse zum Beispiel irgendwie auch rauszubringen und so. Ja. Das heißt, ne, da hast du das. Und dann ist das Thema, wir haben so viele Sachen, die uns in Collected Editions in Deutschland fehlen. Das ist also da ist so wenig im deutschen Bereich noch da. Ne? Und die, also dann sollen sie doch lieber, bevor sie da jetzt irgendwas in der Nische doppelt moppeln, ja, sollen sie doch lieber mal irgendwie, ne, du hast gerade eben ein paar Sachen gesagt, Spider-Man von JMS oder was weiß ich, ne? Da gibt es so viele Sachen, die man aus meiner Sicht dringend machen müsste. Captain America von Ed Brubaker.
Ja, und die
so,
würden laufen. Das ist ja auch noch das Ding. Das ist doch das, wo eigentlich gefühlt, würde ich mal vorsichtig behaupten, alle drauf warten. Oder nicht?
Ja, also, oder Daredevil, ne? Ich meine, gut, da muss man halt sagen, bei Daredevil bin ich tatsächlich vorsichtig, weil da sagt ja Panini die ganze Zeit, das läuft nicht. Ich persönlich bin der Meinung, Daredevil ist sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Mittlerweile sind einfach so viele, weil Panini das immer wieder so schlecht veröffentlicht hat, auf die englischen Sachen rumgegangen. Ne? Du kannst ja auf YouTube gucken, da jeder, der irgendwie im deutschen Raum Omnibusse hat, also bis auf meine Wenigkeit fast, ich bin da fast am schlechtesten, glaube ich, ausgestattet, hat die Daredevil-Sachen da stehen, ne? Weil die sich die jetzt alle auf Englisch geholt haben. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn jetzt Panini anfängt, werden es wirklich nicht mehr so viele kaufen, weil mittlerweile echt ein großer Teil auf Englisch, aber gut, das ist halt, naja. So, aber gut, ich wollte jetzt gar nicht so, ich gerate da schnell, dass ich dann nicht nur positiv über Panini rede, weil, naja.
Naja, ich finde, vernünftige Kritik ist auch irgendwo angebracht. Also das ist, das kann ja auch, sofern sich davon jemand auch mal was annimmt, ja vielleicht auch zu einer Verbesserung irgendwo führen. Ne? Gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt jemand unseren Podcast hier hört. Aber man weiß es nicht. Ne? Also ich denke dann, gut, wir stecken da ja auch nicht so weit im Verlagswesen drin. Ne? Man weiß ja nicht, wie die Rechte so liegen. Ne? Es gibt, wir kennen das ja von Ed Brubaker, da weißt du das aus erfahrener Quelle, dass das nicht so einfach ist, davon überhaupt auf dem deutschen Markt Titel veröffentlichen zu können. Ne? Weil es quasi so Mindestauflagenmengen und sowas gibt und das ist teilweise schon sehr, sehr hoch gegriffen. Also da müssen wir auch sagen, ne, wie gesagt, wir stecken gar nicht so tief da in irgendwelchen Verlagswesen drin. Ne. Das sind da eher so Wünsche, Träume von uns, ne, und vielleicht eben auch mal leichte Kritik, Anregungen in der Hoffnung, dass vielleicht sich irgendwann mal was tut oder sich mal was ändert. Ne. Also gerade so in Bezug auf diese Deluxe- und Omnibus-Debatte, aber da kommen wir, denke ich mal, auch an einer anderen Stelle nochmal später dann dazu. Ne?
Genau. Ja. Aber wo wir jetzt schon quasi, also eigentlich ist das ja fast schon eine gute Überleitung, dass wir jetzt darüber geredet haben, was wir nicht haben. Das können wir eigentlich nutzen, weil wir haben Dezember. Wir steuern so langsam auf Weihnachten zu. Und wir können ja einfach mal, deswegen ist vielleicht versuchen, mal ein bisschen in positiv zu drehen und ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was wir uns vielleicht wünschen würden. Vielleicht, ne, vielleicht über Comics, wo wir sagen, wäre cool, wenn die mal rauskommen würden oder wenn die, oder vielleicht auch irgendwas, was es schon lange gibt, was wir uns immer mal holen wollten und nicht dazu gekommen sind. Einfach mal so ein bisschen wünsch dir was. Wenn du magst.
Ja, klar, sicher.
Also ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ich hab so ein paar Ideen. Wenn du magst, können wir ja vielleicht einfach mal ganz klassisch anfangen mit dem, was wir eigentlich immer zum Monatswechsel mittlerweile machen, dass wir einfach vielleicht mal sagen, was gibt's denn im Dezember als Comic-Veröffentlichung, auf die wir uns am meisten freuen oder die wir sehr stark abfeiern. Mhm. Dass wir quasi mit dem Bekannten so ein bisschen reinstarten. Hast du da was für dich so dein Highlight im Dezember ist, auf das du dich freust?
Also ich habe so ein absolutes Highlight, habe ich jetzt auch gestern in der Comicbeute schon als, glaube ich, mein großes Highlight auch mit betitelt. Der ist bei mir am 1.12. angekommen. Den hatte ich halt bestellt direkt beim Verlag. Und also mein Highlight, worauf ich mich wirklich einfach mega freue, ist eben der Teenage Mutant Ninja Turtle, quasi die Splitter Collection Band Nummer 1. Also die Adaption der IDW Collection, die hier wirklich. Also ich weiß nicht, ich habe das gestern, in einer, wie gesagt, in der Aufzeichnung der Comicbeute auch schon gesagt, das ist so ein Comic, Also irgendwie macht nur, ich habe den noch nicht gelesen, aber der macht irgendwas mit mir. Also ich sehe mich gerade mit dem so in der Hand und na, der hat Volumen, der ist Hardcover, der hat irgendwie einfach eine ultra geile Aufmachung, ne? Das mit diesem Spine hier, ne? Was so von so einem Katana-Schwert im Grunde genommen so dieser Griff ja dann so ein bisschen ist und das ist, also es sieht einfach nur super geil aus, es fühlt sich super hochwertig an und wenn jetzt der Inhalt halt auch noch stimmt und mich überzeugt, also du hast es ja schon gelesen, du hast, ja. Hattest den schon vor mir und also es ist wirklich, ich freue mich da mega drauf, auch alleine, weil man ja auch weiß, dass hier unser Podcast-Kollege vom Pau-Podcast, der Mattes, hier mit an der Übersetzung gearbeitet hat oder sogar der Hauptakteur in Sachen Translation war und wir Mattes auch vor ein paar Wochen, ein, zwei Monaten mal beim Splittercast getroffen haben und uns auch einfach mal über Turtles unterhalten konnten, bin ich einfach drauf gespannt. Ne? Also das wird, glaube ich, richtig fett werden. 50 Euro für so ein Band finde ich absolut in Ordnung. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Alle, glaube ich, 3 Monate oder sowas soll ein neuer kommen.
Ja.
Deswegen, ich hoffe, dass es für Splitter auch ein guter und großer Erfolg wird. So wie ich das jetzt zuallererst gehört habe, soll das wohl sogar so sein, weil der Max mir schon gesagt hat, dass diese erste Auflage schon kurz davor ist, auszulaufen. Ne? Und gerade bei The Last Ronin wissen wir auch, das Ding ist ja durch die Decke gegangen. Ne? 3. Auflage innerhalb von, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Monaten oder was, wenn überhaupt. Das ist schon richtig, richtig stark. Und ich bin nur mal gespannt, ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Bände das hier werden, wirklich final? Also ich meine, ich hätte mal irgendwas
gehört. Ist noch gar nicht ganz abgeschlossen, deswegen, ne? Also ich meine, das wären aktuell so 14 oder so im
Nee, sind schon mehr. Also es sind 15, also es sind sogar mittlerweile 16 raus. Bei Splitter auf der Seite sind 15 angekündigt, also steht Band 1 von 15, aber das stimmt, kann so nicht passen eigentlich.
Ja,
und der 17. ist schon mit Cover, glaube ich, angekündigt. Also deswegen, da müssen wir halt auch nochmal sagen, weil ganz viele so der Meinung dann immer sind, die enden irgendwie nach 15 Ausgaben oder so. Nein, das tun die nicht. Die sind noch nicht mal in den USA abgeschlossen.
Deswegen, man weiß und, es halt einfach nicht.
Genau, also ich meine mal, irgendwo. Ich weiß aber auch nicht mehr wo. Ich habe diese Quelle nicht mehr im Kopf. Ich meine, dass es mal 20 bis 25 Bände oder sowas hätte ich mal irgendwo gehört.
Ja, du kannst das, das kannst du aber nicht so sehen, weil die erscheinen ja nicht so.
Yeah.
Die erscheinen halt, ne? Also es gibt niemanden bei IDW, der sich denkt, wie viel solcher Bände sollen das am Ende mal werden, weil das wird immer noch primär in Heften veröffentlicht in unterschiedlichen Reihen, die dann ineinander verzahnt werden und so. Und die IDW Collection ordnet uns das Ganze einfach nur in ein Hardcover irgendwie ein. Ne? Also das heißt, also ich glaube nicht, dass es irgendwo den Plan gibt, das wird mal die Zahl X an IDW Bänden.
Ja, wahrscheinlich
ne? nicht. Also den Plan wird es nicht geben. Aber also wir müssen uns halt darauf einstellen, dass wir quasi jetzt im Sammeln hier im Deutschen 2 Phasen haben werden. Wir werden jetzt so recht entspannt eine lange Phase haben, wo wir alle 3 Monate einen neuen Band bekommen. Und irgendwann werden wir die Phase haben, hoffentlich, wenn das so erfolgreich ist, dass wir den aktuellen Stand einholen. Und dann wird uns das passieren, was mir im Englischen, im Collected Edition Game halt auch oft passiert, dass wir dann halt sehr lange auf die Bände warten. Aber das Gute ist, dass die im Englischen so viel Vorlauf haben, ne, kannst ja rechnen, 15 mal 3, sprechen wir von 45 Monaten, ja, also da geht noch ein bisschen Zeit ins Land, ne, bevor wir den Punkt erreichen.
Ja.
Genau. Nee, aber cool.
Also ich sehe gerade noch, also einmal zum Update, Ausgabe 16 auf US, also bei IDW, kommt am 23. Juli 2024.
Ja, siehst
du. Genau.
Okay.
Nee, also von daher stimmt die Splitterangabe schon. Es sind aktuell nur 15 Ausgaben. Also man kann ja nur davon ausgehen, was auch wirklich da ist und da muss ich das gerade nochmal korrigieren, nicht, dass nachher heißt, hey, der labert ja Blödsinn.
Ja gut, ganz richtig wäre es, 1 von X hinzuschreiben.
Ja, wahrscheinlich.
Weil IDW auch noch nicht die Anzahl kennt.
Ja. Ne? Aber ich habe gedacht, wir sprechen das mal einfach an, weil ich glaube, dass viele vielleicht dann irritiert sind, ne? Rechnen sich das aus, okay, 15 mal 50 ist ja auch schon eine Hausnummer, ne? An Ausgabe. Und man muss dann aber auch sagen, nee, da wird es halt nicht mehr bleiben. Also es ist
ja. Aber ich finde, man muss halt immer, also ich bin da immer so nicht so der Freund von diesem 15 mal 15, wie viel Geld ist das? Man muss ja immer, finde ich, auch gucken, was man dafür bekommt. Und ich muss gestehen, ich habe den halt gelesen, du hast das jetzt gerade schon so vermutet, ich kann es bestätigen, man kriegt auch für 50 Euro ein Buch, wo man wirklich lange dran sitzt. Ja, also da kriegt man bei Splitter auch häufig irgendwie einen Hardcover-Trade, der kostet 25 Euro, die Hälfte davon, den hat man in einer Dreiviertelstunde oder Stunde durch. Ich denke jetzt an, und das meine ich gar nicht abwertend, aber an sowas wie Something is Killing the Children oder so. Ja, da zahle ich knapp die Hälfte, bin aber nur eine Dreiviertelstunde beschäftigt mit dem Band. Ich saß da wirklich einige Stunden. Also ich habe den, glaube ich, so mit Pausen und so über ein Wochenende mit mehreren Sitzungen 4-5 Stunden locker dran gelesen. Ja, also da kriegt man wirklich auch Material für sein Geld, ne, wo ich dann sage, das ist auch alle 3 Monate, ist das auch eine ordentliche Portion zum Lesen. Also
ja,
ist
klar.
Schon echt in Ordnung.
Also wie gesagt,
es sind auch nicht teurer als die englischen, das will ich auch mal dazu sagen. Die sind teilweise manchmal sogar teurer, manchmal günstiger, je nachdem.
Ich wollte das gerade ansprechen, also die englischen sind zum Teil sogar, also jetzt der erste Band ist identisch, ne, vom Preis her, aber es gibt auch Bände, die sind wesentlich teurer, ne, als diese 50 Euro, die liegen dann bei 55 oder bei 57 genau. Und also dieser, mit mir macht der Titel was, alleine nur dadurch, dass ich den in der Hand habe, merke ich, irgendwas passiert, also ich kann es nicht anders erklären, aber das gibt es immer mal wieder, ne, dass man so Comics in der Hand hat und denkt, ach, das ist so schön und so toll und
ja.
Das, genau, aber du hast doch jetzt bestimmt auch noch
ich was wollte gerade sagen, ich finde es halt witzig, weil die letzten Male war es ja immer so, dass der Titel, auf den wir uns quasi im kommenden 9 Monat gefreut haben, ja noch nicht da war. Und jetzt haben wir beide einen Titel für diesen Monat und der ist bei uns beiden auch tatsächlich schon eingetroffen, weil bei mir ist er auch tatsächlich pünktlich am 1.12. eingetroffen. Deswegen habe ich mein Highlight auch schon da und zwar ist es Berserk Band 14. Ich habe das schon mal gesagt, Berserk ist mein Lieblingsmanga und das wird für mich sehr, sehr emotional werden, weil in diesem 14. Buch sind die beiden letzten Volumes drin, die Kentaro Miura gezeichnet und geschrieben hat vor seinem Ableben. Sie haben das quasi diesmal so gemacht, weil das sind ja 3-in-1 Bücher. Man erkennt vielleicht auch schon so, dass es ein bisschen dünner, also gut, für diejenigen, die sich mit dieser Deluxe-Edition bei Dark Horse auskennen, das ist so ein bisschen dünner gefühlt als die anderen. Die haben das so gemacht, dass die quasi diese beiden Volumes, die noch übrig waren, genommen haben und dazu dieses Character-Guidebook, was es auch im Deutschen übrigens gibt, das haben sie halt hinten dran gepackt. Finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung, dass man sagt, man kriegt jetzt relativ zeitnah alles von Miura und muss jetzt nicht irgendwie ewig warten, bis man und macht dann irgendwie so eine Volume, also macht dann so ein Band, wo man dann schon eine Volume reinmacht, die dann nicht mehr von Kentaro Miura, sondern von seinen Assistenten ja ist, die ja die Serie aktuell nach seinem Tod fortführen. So dass man hier wenigstens vom Kreativen her auch so seinen würdigen Abschluss hat. Mir liegt so ein richtiger Kloß im Hals, wenn ich so darüber rede, weil es für mich auch so besonders ist. Das wird auch inhaltlich ganz besonders, die Reise, also nach dem, was ich im Vorfeld erfahren habe, schließen wir hier die Reise ab, um Kiaskia sozusagen, also dass Guts seine Kiaskia, wenn man so will, irgendwie wieder herstellt oder wieder zurückbekommt, jetzt mal um es so ein bisschen kryptisch zu formulieren. Das zieht sich ja jetzt sehr lange schon hin, seit dem Finale des Golden Age Arcs. Und ist einfach eine krasse Reise, die man da jetzt mitgemacht hat. Der letzte Band war auch sehr, sehr emotional. Das war ja dann quasi so eine Traumreise, in die man sich da begeben hat. Und ja, ey, das ist einfach nur Gänsehaut und also selbst wenn ich jetzt drüber rede, ich kann vielleicht für diejenigen, die jetzt hinterm Mond leben und Berserk noch nie was von gehört haben, ich kann immer das Grundszenario ansprechen, weil hier möchte ich nicht so viel weiterreden, weil sonst spoilere ich halt sofort alles gnadenlos weg. Das Grundszenario ist halt, dass wir eben diesen Schwertkämpfer Guts, der ist hier so auf der Rückseite auch drauf, den verfolgen wir, der durch eine sehr, sehr düstere Dark-Fantasy-Welt streift mit Dämonen und so weiter und so fort. Da hat ein riesiges Schwert und kloppt die damit kaputt. Ne, so weit, so stereotypisch. Und dann macht der Manga sehr früh etwas sehr Interessantes. Und zwar fängt er an, einen Rückblick zu machen. Und dieser Rückblick wird auf einmal total lang. Ja, also der ist dann viel länger als bis dato die Gegenwartshandlung. Das heißt, es geht dann wirklich in die frühe Kindheit von Guts rein. Man erfährt, ne, was sein Schicksal wirklich von der Geburt an ist. Ne? Also er hat wirklich ein sehr, sehr in dieser sehr harten Welt auch ein sehr hartes Schicksal, ne, von der Geburt an. Er kommt als Kleinkind in eine Söldnerarmee, wo er von so einem Söldneranführer sehr rabiat und kaltherzig aufgezogen wird, wo ihm auch schon als Kind viele schlimme Dinge passieren. Und so wächst er zu einem sehr emotional verschlossenen Menschen heran, der auch nichts anderes eigentlich im Leben als den Kampf kennt. Und der dann so in seinen jungen Erwachsenenjahren auf eine andere Söldnergruppe stößt, die Falkenbande. Und dort zum ersten Mal quasi so eine Art soziales Umfeld eigentlich erfährt, von Leuten, mit denen er eine Freundschaft eingeht, Leute, zu denen er eine Art Mentor-Freundschaft aufbaut, Leute, zu denen er eine Art romantische Freundschaft aufbaut. Und das erlebt er in dieser Zeit und ja, dann passiert am Ende, das ist wie gesagt dieser weltberühmte Golden Age Arc, passiert etwas, Stichwort Eclipse, was sozusagen dann den Status quo in der Gegenwartshandlung herstellt und dafür sorgt, dass eben Guts dieser grimmige, riesige Typ mit dem Schwert ist, der sich da durch die Welt metzelt und der aber wirklich Gründe dafür hat, das zu tun. Und das ist jetzt nur mal so ein ganz kurzer Abriss. Man kann über Berserk, kann man Stunden reden, wenn man will, weil das die Ebenen dafür bietet. Und ja, ich freue mich jetzt einfach nur darüber, dass den letzten Teil, den ich auch noch nicht kenne, also das ist jetzt für mich nicht ein Reread oder so in Single, wo ich das vorher mal in Singles oder so gelesen habe, also das lese ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe mich quasi beherrscht und mir das nicht vorher irgendwie als kleine Einzelbücher gekauft, weil ich wusste, das kommt irgendwann so und ja, jetzt freue ich mich drauf.
Ja, zu Recht. Ist halt eine Mega-Reihe, ne? Also wenn man überlegt, wie lange da schon dran gearbeitet wurde, ist natürlich dann sehr tragisch, ne, mit dem Ableben des Schöpfers, ne, weil das auch so, ja, aus dem Nichts kam, sag ich jetzt mal, ne, so, wer weiß, wie lange das Ganze halt noch insgesamt gelaufen wäre, ne, also wahrscheinlich vielleicht noch weitere 10, 15, 20 Jahre oder so, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich so ein ähnliches Monumentalwerk halt, wie man das jetzt bei One Piece wahrscheinlich schon sagen kann. Ist halt ein Pflichttitel für jeden, der auf Dark Fantasy steht. Ne? Ist halt ja auch absolut nichts für Zartbeseitete. Also da geht's ja schon echt wirklich richtig krass ab. Ne? Das kann einen auch schon mitnehmen. Also es wird nicht jedermanns Sache sein. Aber ich beneide dich ja um diese Deluxe Editions von Dark Horse. Ne? Die sind ja, also ich glaube, was Manga angeht, kriegst du fast nichts Hochwertigeres, ne? Weil die ja so fast schon so Kunstleder gebunden irgendwie so sind. Und also ja, das ist der Oberhammer. Da kann man ja bei uns dann in Deutschland dann nur sehen, wir haben halt diese Ultimate Edition, die in Plastik immer eingepackt ist, irgendwie, glaube ich, ne? Und dann eben die Max-Bände. Also ich habe ein paar Max-Bände hier stehen, bin aber absolut nicht up to date, was das angeht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Zeit und die Lust habe, dann mal wieder weiterzumachen, weil, wie du schon angekündigt hast, das ist halt was ganz Großes, aber man muss da auch wirklich Bock drauf haben. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt so, okay, I am happy und ich lese dann
ne, mir dann das so ein... Das stimmt, aber gleichzeitig es hat halt ein krasses Pacing so. Also das sind auch so Bücher, die legst du echt nicht aus der Hand so, ne? Also ich kenne ganz viele Stories von Leuten, die irgendwie dann das angefangen haben zu lesen und wirklich am gleichen Tag mehrmals zum Manga-Laden gerannt sind, um sich den nächsten Max-Band zu holen, weil man nicht mehr warten konnte bis morgen oder so. Und ich kann das verstehen, ne? Also das entwickelt eine unheimliche Sogwirkung. Also ich habe nicht wenige von diesen Triple-Deluxe-Editionen wirklich in einer Sitzung am Stück weggelesen, so irgendwie ohne einmal das Lesebändchen da reinzumachen. Und das mit der Brutalität, das stimmt auch. Ich kann nur immer wirklich den Tipp geben, zu versuchen, darüber hinweg, also wer damit ein Problem hat, vielleicht das auch mal so hinten anzustellen, weil da auch so viele tiefsinnige und berührende Momente drin stecken. Es gibt, also das macht auch was, also abseits von dieser Brutalität macht das auf so vielen Ebenen was. Also alleine die Beziehung zwischen Guts und Kiaska ist für mich, ich würde fast sagen, in der Literatur eine der besonders zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich so jemals gelesen habe. Ne? Also, das, also was da abgeht auf diesen ganzen Ebenen, da gibt es eine Liebesszene, die für mich die wirklich die beste Liebesszene überhaupt ist, weil sie fast einen therapeutischen, also so eine Mischung aus einem traumatischen und einem therapeutischen Effekt hat, was so fantastisch geschrieben und gezeichnet ist, wo ich dachte, Alter, das funktioniert auf so vielen Ebenen. Also das ist Weltklasse. Ne? Und aber gut, ich will jetzt hier nicht, weil sonst schwärme ich wirklich stundenlang über Berserk. Ganz tolle Reihe und ja.
Ja, absolut. Absolut.
Genau.
Ja, sehr schön. So, dann haben wir ja quasi unsere
Sachen
schon mal vorgestellt, die wir schon mal hier haben. Aber wir haben schon im Vorfeld mal einfach drüber gesprochen. Wir haben im Grunde genommen ja auch Wünsche und Träume, was so Comic-Sachen angeht, die wir bisher noch gar nicht in unserer Sammlung vereinnahmt haben. Und ja, da würde ich jetzt direkt schon mal fragen, hast du da irgendwie was? Also besondere Wünsche irgendwie, was es vielleicht noch gar nicht gibt? Oder auch Titel, wo du sagst, ey, die habe ich auf irgendeiner Wunschliste drauf stehen, aber bisher war das halt noch nicht so machbar, weil vielleicht aus finanziellen Gründen oder da schwer ranzukommen, gibt es ja auch manchmal, ne? So Titel, die dann verlagsvergriffen sind und man sucht händeringend irgendwie danach, ne? War bei mir ja zum Beispiel mit From Hell eine Zeit lang so, dass ich den unbedingt auf Deutsch haben wollte. Sogar auch Crosscut mal angeschrieben habe, hey, bringt ihr den neu, vielleicht mal in einer Color-Fassung und sowas, ne? Aber dann wurde dann auch gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann muss man halt gucken, wie man da so rankommt. Also hast du sowas? Oder?
Ja, ich habe tatsächlich sogar quasi mir versucht, das so in Kategorien aufzuschlüsseln. Also ich habe Titel. Das ist so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, steht irgendwie ewig auf einer Wunschliste. Gibt es auch, irgendwie ist man nicht dazu gekommen und dadurch wünscht man es sich irgendwie, aber weiß ich nicht, es hat irgendwie nie geklappt. Ich habe was ich mir wünschen würde, was vergriffen ist, wo ich mir einfach einen Reprint wünschen würde. Ich habe was, wo ich mir wünschen würde, dass es, also das gibt es, aber nicht in dem Format, wie ich es gerne hätte. Und ich habe was es noch gar nicht gibt und ich fände cool, wenn es das geben würde. So, ich habe den ganzen Korb dabei. Ja? Du kannst dir was aussuchen.
Hau was raus, was dir vielleicht besonders wichtig davon einfach ist. Also.
Ja, also ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, was unkompliziert ist, weil es gibt, was ich einfach nie geschafft habe, so aus irgendwelchen Gründen. Also es war nie gegen das Werk, sondern immer, weil, ne, Milliarden Sachen, aber irgendwie seit Jahren nehme ich mir vor, schon mir den Schuber von Bone zu kaufen.
Witzig, genau, also ich hab auch so eine Wunschliste, die habe ich vor mir auf. Und der steht da auch mit drauf. Also in der Tat kann ich das gut nachvollziehen.
Steht da nämlich bei mir auch. Und alles, da passt ja alles drin. Also ich habe den ersten Band tatsächlich auch schon 20 Mal gelesen, aber dann irgendwie nie weiter. Ja. Und weil ich dann immer gesagt habe, okay, ich kaufe mir das nicht weiter, ich will mir diesen Schuber kaufen. Und ja, und irgendwie habe ich es nie gemacht. Und ich meine, das Preis-Seiten-Verhältnis ist genial. Die Bücher sind auch schön gemacht und das auch noch dann alles in einem Schuber für den Preis. Also alles, what's not to love, könnte man sagen. Ja. So, ne? Ja. Und aber irgendwie, weiß ich nicht, ist vielleicht so ein bisschen wie mit dir, als du dieses Don Rosa, sein Leben, seine Milliarden, und es war irgendwie immer da und deswegen, ach, hat noch Zeit. Und getriggert wurdest du erst, als es nicht mehr da war. Und ich befürchte, dass das bei mir. Das ist so bei mir mit Bones, weißt du?
Ja, also.
Hast du auch sowas oder ist es das auch?
Ja, also das Witzige ist, ich habe den halt jetzt, also ich habe wirklich einfach so eine Liste bei einem Online-Händler, wo man schön Listen hinterlegen kann. Und da sind einfach Titel, die sind da seit Jahren drauf. Ne? Also ich musste auch wirklich ziemlich weit für runterscrollen, um auf Bones oder auf die Bone-Komplett-Box zu kommen. Und ja. Ich hab gerade auch gedacht, oder ist die vielleicht schon wieder vergriffen, ne? Das ist ja Tokyo Pop, glaube ich, oder sowas, ne, wo das irgendwie rausgekommen ist. Und dann in diesem Schuba und allem, ne, aber nein, zum Glück, also noch gibt es sie, aber ich gebe dir absolut recht, ne? Ich hatte dieses Problem wirklich da bei dem Onkel Dagobert. Ich meine, es hatte damit natürlich auch noch zu tun, dass in dem Zuge ja eventuell Inhalte geändert werden oder falls sie nicht geändert werden, könnte es ja auch sein, dass dieses Werk halt nie wieder seinen Weg in die Veröffentlichung findet, ne? Aufgrund von angeblichen Problematiken, ne? Und da hat man dann schon irgendwie ein bisschen Bammel vor, ne? Und ja. Ja, also wie gesagt, Bone steht bei mir auch mit auf der Liste drauf, schon ganz, ganz lange. Und was, ich sag mal, eine ähnliche Kerbe reinschlägt, ist bei mir zum Beispiel auch die, jetzt muss ich sie gerade kurz suchen auf der Liste, Moment, da, ist die Is No Good Collection zum Beispiel von Goscinny. Und die gibt's auch in so einem Hardcover-Schuber und ja, die liegt halt auch bei knapp 160 Euro, sag ich jetzt mal so. Und das ist nicht mal so ein Ding, was man sich eben einfach mal so gönnt. Also ich weiß wohl, der Kane, der hat das mal gemacht vor 1, 2, 3 Jahren oder so. Da hat er sich, glaube ich, schön vom Weihnachtsgeld oder so die mal gegönnt. Aber das ist so ein Ding, da muss man eigentlich auch wirklich drauf sparen. Also weil 160 Euro für so ein Collection-Schuber, also das ist der garantiert wert, weil diese Dinger in dem ursprünglich großen Albumformat, meine ich, da drin sind. Das ist anders als bei Tim und Struppi, wo es auch diverse Schuber gibt, wo ich auch schon immer am Liebäugeln war. Aber dann erfährt man auf einmal, die sind nicht in der Albengröße, die sind kleiner. Und ich denke mir, wer hat denn da jetzt gesoffen? Irgendwie, also sorry, wenn ich das jetzt so hart irgendwie aussprechen, aber warum liegen die in Albumformat vor?
Wenn die so wäre wie die sich der Milan neulich gekauft hat und ausgepackt hat, genau. Wenn die so gäbe, ich glaube, die hätte ich tatsächlich schon. Also weil da ist Tim und Struppi hat so eine besondere Bedeutung für mich, auch mit meiner Jugend und Nostalgie. Ja. Das hätte ich mir dann, glaube ich, schon gekauft. Aber wegen dieser Verkleinerung habe ich es mir halt nie gekauft, weil das... Genau. Sorry, deswegen kaufe ich die Crosscult-Veröffentlichungen, die so sind, nicht mehr und da mache ich hier keine Ausnahme. Also verkleinern ist für mich ein Kardinalsverbrechen.
Deswegen kommt die Tim und Struppi für mich auch nicht mehr in Frage, ja. Die ist auch auf der Liste halt nicht mehr drauf. Und wenn man dann jetzt mal guckt, zum Beispiel auch, ich lese ja ganz gerne auch bei Spirou und Fantasio, machst du ja auch, ne, diese Franquin-Ära, die ich dann auch hoffentlich demnächst mal weitersammeln kann, wenn dann diese Neuauflagen endlich raus sind, ne, weil Franquin ja so und so viele Jahre alt geworden wäre und da ist jetzt zum Beispiel auch von Gaston, das ist ja auch eine Reihe, die er kreativ entworfen hat, ist jetzt auch so ein Schuber rausgekommen mit 5 Dingern, wo ich dann aber auch denke, warum, der ist in so einem Breitformat, also das sind so, ne, die sind so schmal und dann in so einem breiten Bandformat quasi rausgekommen. Das macht zwar unter dem Aspekt Sinn, dass das quasi sowas wie so Zeitungsstrips mal waren oder so, glaube ich, ursprünglich. Ja. Da kann man das auch machen, aber wenn ich dann 5 Bände da drin habe und ich weiß, es gibt, glaube ich, dass es irgendwie so 18 bis 20 Bände, glaube ich, gibt, wenn ich mich da nicht vertue, dann frage ich mich doch wieder für denjenigen, der wirklich sammelt, ne, also sich die Dinge auch schön ins Regal stellen möchte, ist das auch irgendwie überlegungstechnisch nicht so ganz clever irgendwie, ne? Weil das Format schon wieder ein anderes ist, ne? Ich stelle mir ja nicht das doppelhöhere Format nachher in den anderen Bänden daneben. Das sieht ja irgendwie Panne aus im Regal, ne? Aber ja, wie gesagt, das sind dann alles so, da würde ich mir dann zum Beispiel wünschen, es gäbe einfach auch dann ein größeres Sammelformat. Man bleibt einfach bei den Alben, bei den ursprünglichen Albengrößen, und macht da schöne Hardcover-Schuber-Collections irgendwie draus. Ebenso wie es bei Is No Good der Fall ist. Und da muss ich nämlich auch sagen, da haben sie alles richtig gemacht. Und deswegen, es tut echt weh, weil ich hätte da so Bock drauf, ne? Aber ja, das, wenn ich mir das, glaube ich, gönne, dann kannst du dir im Monat fast gar nichts anderes holen oder sowas. Das ist dann auch so eine Sache. Aber mal gucken, ne? Ja, vielleicht kommt man ja über irgendeinen glücklichen Weg auch irgendwann mal gebraucht an so ein Schätzchen ran, aber ich vermute es eher weniger.
Ich glaube auch nicht, aber.
Ja. Genau. Ich weiß nicht, hast du noch mehr oder irgendwie andere Aspekte noch?
Habe auf jeden Fall, ich habe einen Titel, wo ich mir wünschen würde, dass mal ein Omnibus dazu rauskommt. Und das ist, weil es einfach auch passen würde. Ich glaube auch sogar tatsächlich, dass Near Mint Condition das mal irgendwie so beim Most Wanted DC Omnis gebracht hat. Und zwar wäre es cool, wenn sie mal den Red Lantern, die Red Lantern-Reihe aus New 52, wenn sie das mal in Omnibus packen würden, ne, dass man sich das zu seinen Green Lantern-Omnis dazustellen kann. Das war auch eine geile Reihe, wo ich leider irgendwie so letzten, also ich habe das auch gelesen, so 5 oder 6 Paperbacks und die letzten 2 oder 3, die habe ich nicht mehr bekommen. Ich weiß auch nicht, wieso, keine Ahnung. Das heißt, ich weiß quasi, also das Finale habe ich auch nicht, also würde mich tatsächlich auch inhaltlich interessieren und ja, es war auch eine wirklich coole Serie, so, ne, also so sehr, sehr actionorientiert irgendwie so, aber hat so viel Spaß gemacht. Und also, wenn du nichts hast, habe ich tatsächlich auch noch einen Comic, ein Werk, was es noch gar nicht als Comic gibt, was ich mir als Comic wünschen würde.
Ja, also ich sag gerade einmal noch mal kurz etwas, was ich mir auch noch wünschen würde auf dem deutschen Markt, weil die stehen bei dir halt hinten im Hintergrund, weil wir schon bei Geoff Jones heute waren, so mit Aquaman, das finde ich ja schon mal ganz cool. Also ich bin auch, also ich hoffe einfach, dass Aquaman sich soweit so gut verkauft, dass wir da vielleicht einfach auch mehr von Geoff Jones eben bekommen. Ne? Also insgesamt von seinem ganzen Werken, die er so rausgebracht hat, unter anderem eben würde mich da auch diese Green Lantern-Sache halt interessieren, ne? Weil du mir das ein oder andere Mal auch schon sehr schmackhaft gemacht hast und ne, da hätte ich halt Bock drauf, aber ja, mal gucken, ne? Vielleicht laufen ja diese Aquaman-Dinger jetzt wie geschnitten Brot und dann sagt man so, ey, okay, die Leute wollen halt von dem guten Mann mehr haben, dann hauen wir halt auch mehr raus, ne? Also das wäre wirklich ein großer Wunsch auch, einfach Richtung Panini, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, da wäre man auch nicht ganz so alleine mit.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, sie haben jetzt 2 Sachen, ne? Ich meine Aquaman, davor den Flashpoint Omnibus und jetzt einfach mal noch weitermachen. Bringt die Runs von ihm. Das ist also, ja, kann ich absolut nur unterstreichen. Genau.
Ja, dann hauen wir deins noch raus und dann, glaube ich, können wir gleich auch irgendwann abschließen.
Genau, also das geht relativ schnell, aber es gibt halt, wie der ein oder andere weiß, oder du weißt es auf jeden Fall, ich bin ein riesen 40K-Fan, zumindest vom Lore, also Warhammer 40K. Und es gibt eine Sache, und da habe ich tatsächlich zum Splittercast nämlich einen neuen Vorschlag. Ich habe überlegt, vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlicher. Beim Splittercast habe ich ja den Wunsch geäußert, dass sie mal die Horus Heresy als Comicreihe auflegen würden. Das war vielleicht, also das ist der absolute Obernerd-Wunsch, weil das halt auch schon als Buchreihe so unrealistisch groß ist, dass das wahrscheinlich eine Comicreihe werden würde, die würde 3 Zimmer voll machen, aber man darf ja mal noch träumen in seinem Leben.
Also du wolltest die Superlative quasi nochmal übertreffen. Du hast gesagt, scheiß auf Aran-Universum, scheiß auf Torgal, ich hau was raus, da könnt ihr ganze,
was weiß ich nicht. Da kannst du dir eine Halle für anmieten, wenn du dir das irgendwie in Omnibussen oder sowas hinstellen willst. Deswegen habe ich mir quasi eine einsteigerfreundlichere Variante davon überlegt. Und es gibt eine Reihe, die ich auch sehr liebe. Und zwar ist das die sogenannte Ultramarines-Reihe von Graham McNeil. Gibt es auch einen Reprint von aktuell, also kann man sich jetzt auch aktuell noch kaufen. Das hier ist halt so ein alter Heine-Sammelband. Mittlerweile sind die ja alle auf Deutsch unter der Black Library, werden die ja veröffentlicht. Da heißen die jetzt die Chroniken des Uriel Ventris. Und das ist nicht ganz so riesig. Das ist so ein bisschen das Inquisitor Eisenhorn mit Space Marines. Also sehr einsteigerfreundlich, ne? Also du erfährst das ganze Warhammer 40.000 Universum aus der Sicht des Space Marine Captains Uriel Ventris. Und es ist auch so ein bisschen so, im ersten Buch gibt's so eine eher so eine politische Verschwörung, die so ein bisschen mit Dark Elder und sowas ist. Im nächsten Buch geht's gegen die Tyranniden. Ja, danach geht's gegen Chaos Space Marines. Das heißt, du lernst auch so durch mit ihm sozusagen ein bisschen dieses Universum kennen. Ne? Und alles so drumherum, was du so wissen musst, wird dir eigentlich dort sehr stark geliefert. Sodass du jetzt nicht so der Riesenexperte in diesem echt riesigen Lore sein musst, um mit diesem Buch Spaß zu haben. Und deswegen würde sich das vielleicht ein bisschen mehr anbieten, um das mal als Comic umzusetzen. Ja, und dann, wie gesagt, nimmt man sich vielleicht Dan Abnett, weil der für mich ist nach wie vor immer so, wäre für mich der prädestinierte Mensch, weil der eben sowohl die Comic-Erfahrung hat, als auch dieses große Wissen im Bereich im Bereich 40K und der auch sehr viele Bücher so in Kooperation mit Graham McNeil geschrieben hat. Also die beiden sind so, ne, also die schreiben oft auch so die Partnerbände bei Horus Heresy, die direkt aufeinander aufbauen. Und ich glaube, der könnte deswegen ziemlich zielsicher auch das mit Graham McNeil zusammen umsetzen. Und ja, und dann nimmt man so ein paar große, typische US-Zeichner, wie ich sie mag, so ein Ian Rice oder sowas, ne, und lässt sie das zeichnen. Und dann wäre das, glaube ich, echt ein ziemlich cooler, epischer, großer Comic, ne, das dann irgendwie, ne, in schönen, fetten, schwarzen Omnibussen oder je nachdem, weil es Ultramarines sind, in blauen Omnibussen. Mir egal, ich bin da offen für alles. Aber das wäre so ein Traum, wenn man mir mal einen Wunsch erfüllen könnte, dann macht mal sowas.
Das ist auch ein cooler Wunsch. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, hast du schon mal Warhammer 40k Comics gelesen?
Ja, aber die waren so blöd irgendwie, dass mich das echt abgeschreckt hat, weil das immer so irgendwelche einzelnen Dinger waren, die und ich finde halt irgendwie, also ich kann ja verstehen, dass man nicht direkt so einen kranken Kram, wie ich es vorgeschlagen habe, mit Horus Heresy umsetzt, aber es gibt ja auch kleinere Bücher, ne? Nimm doch mal ein gutes Buch. Ich wäre auch voll dabei, wenn jetzt jemand sagen würde, wir machen mal Inquisitor Eisenhorn, weil das somit das Bekannteste ist, so irgendwie, ne? Ich bin halt nur eher selbst, aber ich bin halt einfach ein Space Marine Fan,
ja, wer ist ja bei mir genauso, ich bin dann auch mehr Space Marines
behaftet. Genau, ne? Und der Max zum Beispiel, der liest hier die Gaunt's Geister-Reihe, die übrigens auch von Dan Abnett geschrieben ist, das ist dann wieder eine Story über so Imperiale, so ein bisschen die Expendables der imperialen Armee, das liest der. Mir wäre es eigentlich egal, nur ich finde, nehmt euch doch irgendwas, also bevor man so random einfach mal so eine Mini-Geschichte macht, ne, die dem so überhaupt nicht gerecht wird, macht dann doch mal als fortlaufende Reihe so einen Roman, den er dann mal umsetzt. Das muss, wie gesagt, ja nicht der größte sein oder so, aber so ein Roman.
Aber ganz so abwegig ist das ja gar nicht. Wir blicken ja auf eine wahrscheinlich kommende große Hochphase von Warhammer 40k, ne, weil ja nun mal kein geringerer als Henry Cavill da auch dann mitarbeiten wird an diese, ich glaube, Serie, die es werden soll, erstmal, ne?
Ja.
Und der ist ja, und das freut mich dann ja immer wieder, ne? Egal ob es Witcher ist oder eben jetzt auch Warhammer, der Typ ist einfach ultra Fanboy. Der wird sich in dem Universum auskennen. Der hat selber Figuren bemalt und alles, ne? Und ich freue mich da schon so drauf, das zu sehen. Und dann hoffe ich auch, dass es irgendwie Erfolg hat. Und daraus dann, weißt du, was daraus resultieren kann, ne? Also vielleicht wird dann ja so ein Wunsch wie bei dir jetzt dann auch aufgegriffen und man sagt so, hey, klar, machen wir, ne? Irgendwie das Interesse ist da, warum denn nicht, ne? Und ja, mal schauen, mal gucken.
Ja.
Ne? Also ich fänd's echt ganz cool. Also ich habe auch ein paar Warhammer-Comics auf Deutsch gelesen, weil ich einen Kumpel habe, der auch ganz großer 40k-Fan ist, auch selber Tabletop dann eben spielt, die Sachen bemalt, habe auch so viel Kram noch hier, aber ich komme leider einfach nicht mehr zum Malen, weil ja, die Comic-Sache das Zeitthema so krass einnimmt und ihr glaubt mir, ich hab hier komplett zwei Armeen noch, die ich bemalen kann, das ist einfach krank, plus noch Zubehör, also das ist heftig und ich fand die auch eher so lala, die ich gelesen habe. Aber ich habe diese Comics ihm immer geschenkt. So, wenn er mal Geburtstag hatte, habe ich gedacht, ach komm, ne, dann kaufst du so einen Warhammer 40k Comic, ne. Du kannst vorher einmal selber reinschauen irgendwie. Und ja, klar, wenn man so auf Action-Sachen steht, kann man das schon machen. Aber das ist dann meistens irgendwo mittendrin heraus gewesen. Die hat ganz oft Kontext irgendwo gefehlt, der zum Verständnis dieses Gesamtuniversums, was halt auch einfach viel zu komplex ist, ne? Also machen wir uns nichts vor, ne? Da anzufangen, da könnten wir Stunden wahrscheinlich an Podcast füllen oder sowas, ne? Und ja, also krass. Aber wie gesagt, ist ein cooler Wunsch. Ich bin mal gespannt, wer weiß, ne? Kann ja alles nochmal kommen.
Ja.
Ja, dann, ich weiß nicht, wenn du soweit durch bist, würde ich sonst sagen, schließen wir jetzt. 1:28 ist schon wieder länger, als ich gedacht hätte, dass wir machen. Also ich möchte mich auch nochmal entschuldigen. Also ich habe versucht, mich immer zu muten, wenn ich husten musste, aber das eine oder andere Mal ist es bestimmt durchgegangen. Seht es mir nach. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich dann ein bisschen fitter wieder. Und ja, mich hat es aber trotzdem gefreut, dass wir uns in unserem ramponierten Zustand hier trotzdem sonntagmorgens quasi eingefunden haben, diesen Podcast aufnehmen konnten. ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich dabei wieder. Auch vielen Dank dafür, dass du heute so ein bisschen das federführende Reden so eher übernommen hast, weil ich merke einfach, die Stimme, die lässt dann irgendwann nach.
Alles gut. Letztendlich macht es uns ja beiden Spaß, über Comics zu reden. Das ist ja nur die gerade die stimmliche Thematik, die sich, wenn dann, überhaupt daran hindert, ne, und nicht die Freude. Und insofern ist für mich auch immer, über Comics reden mit dir macht immer Spaß. Ich glaube, das haben wir heute wieder gut gemacht. So können wir jetzt, glaube ich, hoffen, dass unsere Zuhörer da auch mit Spaß haben, wir noch ein schönes Restwochenende verbringen können, ja, ich hoffentlich endlich mal ein bisschen zum Lesen komme und wir uns dann hoffentlich auch bald zur nächsten Folge dann wieder hören und sehen.
Ja, ganz genau. Ich würde sagen, abschließend wünsche ich dir noch einen schönen ersten Advent und allen Zuhörer, Zuhörerinnen dann eben auch und ja, dann würde ich sagen, bis zum schönen nächsten Advent. Mal, ne? Habt eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.